Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der eigentlich aus Paris kommt, der seit vielen Jahren in Hamburg lebt, der im deutschen Fernsehen bekannt und berühmt geworden ist als rasender Reporter Alphonse. Guten Morgen und herzlich willkommen, Emmanuel Peter Falvy.
Guten Morgen, bonjour.
Habe ich Peter Falvy halbwegs richtig ausgesprochen?
Ich nehme an, ja, aber ich kann es selber auch nicht wirklich richtig aussprechen. Der Name kommt ursprünglich aus Ungarn, aber ich bin wirklich Franzose. Das ist eine der meisten Fragen, die ich beantworten muss immer. Bist du wirklich Franzose? Ja, ich bin wirklich Franzose. Aber der Name kommt aus Ungarn, weil mein Großvater, also zwei Generationen höher, der Teil der Familie kommt aus Ungarn. Also ich bin eine Mischung. Ich bin ein bisschen Ungar, ein bisschen Rumäne bin ich auch, viel Franzose und wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Postbote bin ich auch. Aber das sind wir alle, oder?
Und zwischenzeitlich, weil Sie seit mehr als 20 Jahren in Deutschland leben, auch ziemlich deutsch?
Auch, natürlich.
Ja, was haben Sie von Deutschland übernommen und angenommen?
Haben Sie gesehen, wie pünktlich ich heute Morgen war? Ja, okay. Also das macht ein Franzose freiwillig sonst nie. Also ja, einige Dinge. Und gute Dinge auch von Deutschland habe ich jetzt mittlerweile meins gemacht und Dinge, die mich auch total nerven, wenn ich in Frankreich bin, dass die Franzosen das nicht machen.
Zum Beispiel?
Na, sowas wie sich auf bestimmte Dinge verlassen können. Pünktlichkeit ist eine Sache, aber auch, dass man sagt, wir treffen uns dann nächsten Dienstag. Dann in Frankreich musst du erstmal 2, 3, 4 Mal nochmal telefonieren. Bist du sicher, klappt das immer noch und etc. Und das habe ich verlernt.
Aber ist doch eigentlich auch ein Zeichen des Respekts, dass man eine Vereinbarung, die man mit jemandem getroffen hat, einhält und auch zu dem Zeitpunkt erscheint, wo man das ausgemacht hat, weil der andere muss ja dann sinnloserweise warten, wenn man nicht kommt.
Ja, gerade wenn es so theorisiert ist, dann ist es wieder sehr deutsch in Frankreich. Allein das Wort Respekt gibt es wieder erst seit der Demo von Sonntag, aber seitdem, also vorher gab es das nicht wirklich, das Wort.
Ja. Wie ist es denn bei Ihren Kindern? Also Sie haben zwei Kinder, ich glaube einen Sohn mit 16 und eine Tochter mit 12 Jahren. Verstehen die sich eher als deutsch oder bewahren sie so das Französische in sich?
Ich glaube, die verstehen sich als Europäer. Die sind in Deutschland geboren, sprechen perfekt Französisch und Deutsch. Also es ist eigentlich eine schöne Mischung, was wir alle sind, ob wir es wollen oder nicht, aber die erleben das.
Wie ist es mit Alphonse? Der ist ja nun nachweislich auch eine Mischung aus Französisch und Deutsch. Der Grad der Identifizierung, wie hoch ist der? Oder anders gefragt, sind Sie heute schon mal irgendwie angeguckt worden, weil jemand gedacht hat, möglicherweise ist dieser Typ Alphonse?
Das passiert immer mal, aber also meistens erkennen mich die Leute so, wie ich jetzt bin. Also das heißt, ohne komische Jacke und ohne Puschelmikrofon, dann meistens gar nicht. Und das ist und immer mal, einmal pro Tag ungefähr. So im Durchschnitt kommt einer, die mir sagt, bist du nicht Alphonse? Dann sage ich, ja doch. Ah, du bist so toll. Und das ist für mein Ego, es ist perfekt. Einmal am Tag reicht zu hören, du bist toll. Und das reicht für mein Ego und es ist trotzdem selten genug, damit ich mein Privatleben sehr gut, es ist perfekt. Also eigentlich dürfte ich mich so gar nicht zeigen.
Also die orangefarbene Trainingsjacke ist logischerweise, weil sie jetzt auch nicht optisch so der Bringer, ist zumindest in dem Fernsehstudio nicht dabei. Puschelmikrofon sowieso nicht.
Wie optisch nicht der Bringer? Jetzt bin ich beleidigt. Ich gehe sofort raus vom Studio. Wie optisch nicht beleidigt? Das ist mein Markenzeichen zusammen mit dem Puschelmikrofon. Die kommt aus der DDR übrigens, die Jacke. Das ist ein Original DDR-Jacke, macht aber Pegida nicht mit. Ich habe sie gefragt, sie macht das nicht mit.
In Paris, der Stadt, aus der Sie kommen, hat es diese schlimmen Terroranschläge gegeben. Es hat auch eine große Demonstration in Folge gegeben, an der Sie teilgenommen haben. Wir reden gleich drüber. Deutsch-französischer Kabarettist, würden Sie die Formulierung gelten lassen?
Das ist kein Problem. Ich bin für Meinungsfreiheit. Sie dürfen sagen auch über mich alles, was Sie wollen.
Der Terror in Paris und die Großdemonstration dagegen. Sie sind mitgegangen und mitgelaufen. Warum?
Das war mehr ein Instinkt. Also kurz nach dem Anschlag von auf Charlie Hebdo habe ich sofort mit meinen Freunden in Paris telefoniert und wir hatten das Bedürfnis, zusammen zu sein. Das ist wirklich ein Instinkt gewesen. Ich bin ziemlich sofort nach Paris geflogen. Mhm. Und habe die Demo natürlich mitgemacht. Also für mich war es irgendwie so gar keine Frage. Im Nachhinein bin ich auch sehr froh, da gewesen zu sein, weil ich bis heute das Gefühl habe, das war ein historischer Tag. Also ein Tag, wo die Franzosen endlich mal wieder eins waren und aufgestanden sind gegen diesen Terroranschlag oder Terroranschläge. Es gab nicht nur Charlie Hebdo. Und was jetzt passiert, das ist ein Schlüsselmoment. Das ist wichtig, gerade als Kabarettist. Also ich meine, der Anschlag war auch gegen eine Satire-Zeitschrift, die auch uns Franzosen sehr wichtig ist. Ich fühle mich sehr angesprochen. Und ich glaube, wie gesagt, es ist ein Schlüsselmoment. Es geht darum, dass wir, ich sage bewusst wir, also Deutsche, Franzosen, Europäer, unsere Werte einfach mal, ich würde nicht mal sagen verteidigen, sondern nochmal laut sagen. Es sind viele Generationen vor uns, die gekämpft haben, damit wir diese Werte erleben können. Das ist eine Verantwortung. Wir müssen das tatsächlich einfach mal laut schreien.
Und das gilt dann nicht nur für Satiriker und Kabarettisten, das gilt auch für Schriftsteller und Journalisten und Kulturschaffende und die für diejenigen, die als sogenannte Multiplikatoren bezeichnet werden.
Nicht nur. Also das gilt für alle. Meinungsfreiheit, wenn man für Meinungsfreiheit ist, dann ist es nicht nur für eine Kategorie von Menschen. Es geht darum, dass man, also es gibt Gesetze und das ist auch gut und das ist gar keine Frage und bestimmte Dinge sind verboten. Es gibt Nuancen zwischen Frankreich und Deutschland, was erlaubt und verboten ist, aber das sind eben Nuancen und die Philosophie ist die gleiche und das, was verboten ist, ist Rassismus, das ist Hasspredigen, das finde ich auch sehr gut, dass es verboten ist, aber innerhalb von diesen Gesetzen darf man einfach seine Meinung äußern und jeder macht das auf seine Art. Ein Radiomoderator wird sprechen, ein Philosoph wird schreiben, ein Satiriker wird es zeichnen oder auf der Bühne sagen und ein Sänger wird singen. Mhm. Und das ist, da sind wir.
Haben Sie persönlich den einen der ermordeten Satiriker von Charlie Hebdo gekannt?
Nicht persönlich gekannt, aber als ob, weil wir in Frankreich, also als Jugendlicher müssen Sie sich vorstellen, in Frankreich gab es damals zwei Zeitschriften, die wichtig waren. Das war Charlie Hebdo und Playboy. Ohne das hätten wir nicht leben können. Dann sind wir älter geworden, wir haben Playboy dann irgendwann weggelassen, aber Charlie Hebdo ist immer bei uns geblieben. Deshalb war es auch so ein Schock in Frankreich.
Hat Sie diese überwältigende Solidarität letztlich europaweit überrascht?
Überrascht und gleichzeitig bleibe ich auch nicht naiv. Also ich weiß, dass es auch fast eine Trendwelle gewesen. Aber besser als nichts auf jeden Fall. Die Frage ist für mich in diesem Schlüsselmoment, was machen wir daraus? Ich habe auch keine fertige Antwort, sondern ich appelliere einfach, dass es wirklich ein wichtiger Moment ist und dass wir, es ist sehr, sehr schwierig. Also es ist diese Debatte um Religion, darf man bestimmte Gefühle verletzen oder nicht und wenn ja, warum und wie und etc. Das ist, aber wichtig ist Dialog. Dialog ist wichtiger als je.
Ein schwieriges und heikles Thema.
Ja.
Sie haben mitgemacht bei der Großdemonstration in Paris, wenn Sie sich noch mal vor Augen führen, wer alles in dieser ersten Reihe mitgelaufen ist.
Ja, das wussten wir zwar, aber ich war natürlich nicht in der ersten Reihe. Ich war als ganz normaler sterblicher Franzose ganz hinten. Wir haben uns auch gefragt, warum geht's nicht weiter, warum geht's nicht weiter? Das war nur, weil in dieser Seitenstraße, wie man es später erfahren hat, gab's all diese Stadtchefs. Da war schon was Ironisches. Zu einem müssen Sie wissen, dass Charlie Hebdo, also der Geist von Charlie Hebdo und die Toten, die wahrscheinlich von oben das alles angeguckt haben, die haben kotzen müssen, weil das ist, das war es gar nicht. Also Charlie Hebdo war immer gegen, oder ist immer gegen Mächtigen, gegen Politiker, gegen Religion und etc. Und wenn man sieht, das hat so angefangen, dass François Hollande hat bemerkt, es wird eine große Welle sein und hat gesagt, ich werde mitmarschieren. Was sehr selten ist in Frankreich, dass der Präsident mitmarschiert. Daraufhin hat Angela Merkel François angerufen und gesagt, weißt du was, François, ich hab nichts zu tun an dem Tag, ich komme mit. Das fanden viele Franzosen richtig toll. Dass Deutschland, unser wichtigster Partner, sagt, okay, wir machen mit. Das war toll. Und dann hat es angefangen, komplett aus der Reihe zu gehen.
Wer aus dieser ersten Reihe hat Ihnen denn am wenigsten gefallen?
Naja, also es gab, also nachdem es klar war, dass Merkel kommt, dann hat der Steuerberater, oder wie heißt der, Juncker, der hat angerufen, der hat gesagt, ich komme damit. Dann dann Hollande hat gesagt, oh ja, okay, gut, okay, komm mit. Und dann hat es nicht mehr aufgehört. Orban, der Premierminister von Ungarn, der Journalisten ins Gefängnis schickt und Zeitungen zumacht, der hat für Meinungsfreiheit, das ist Satire pur eigentlich. Ne? Dann war der Nummer zwei von Saudi-Arabien, der hat gesagt, ja, am Freitag muss ich noch meinen Blogger auspeitschen, aber am Sonntag habe ich nichts vor, ich komme mit, kein Problem. Und dann hat das nicht mehr aufgehört. Dann kam Netanyahu und Mahmoud Abbas kamen gegen den Terror. Ich meine, das ist schon, das, also wenn das nicht Ironie ist. Und wir wussten, wir in der Demo wussten, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, das hat nichts mit Charlie Hebdo zu tun. Bis zum Moment, wo Folgendes passiert ist. Das wissen in Deutschland nur ganz wenige. Am Ende ist François Hollande zu den Charlie Hebdo-Zeichner gegangen und hat mit denen geredet. Und es gab einer, Luz, das ist auch der, dieser erste Seite gezeichnet hat, der hat ihn geguckt, mit ihm geredet und auf einmal hat er angefangen zu lachen. Und dann hat man ihn gefragt, warum hast du da gelacht? Das war eigentlich gar nicht lustig und so. Und er hat gesagt, ich musste lachen, weil in dem Moment, wo ich mit Hollande gesprochen habe, kam eine Taube und diese Taube hat, entschuldigen Sie mein Vokabular jetzt, auf den Präsident, auf François Hollande geschissen. Tja. Und in dem Moment hat er gelacht und in dem Moment wussten wir alle, okay, jetzt stimmt wieder alles, das ist okay. Dann sind alle diese Diktatoren da, auch Bongo war da und etc. Aber es gibt eine Taube, die wahrscheinlich eine Wiedergeburt ist von einem der Zeichner, das kann nicht anders sein, kommt und macht alles wieder richtig. Und dann war Charlie Hebdo wieder da, dann waren alle Franzosen glücklich.
Also es gibt sowas wie die Ironie der Geschichte tatsächlich.
Unbedingt.
Lassen Sie uns bei dem Terror von Paris bleiben, bei den Reaktionen darauf und auch bei dem, was wir alle und Sie als Künstler daraus lernen sollten. Ist etwas ganz Banales vielleicht an erster Stelle zu nennen, dass in dem Land, in dem man lebt, die Spielregeln herrschen und an die sollte sich jeder halten?
Es ist, glaube ich, komplizierter als das. Also es ist wirklich eine philosophische Debatte, die jetzt geöffnet ist, wo, glaube ich, auch also jeder teilnehmen sollte. Mittlerweile ist es auch möglich, dank Internet und alles Mögliche. Also für uns Künstler ist es, ich hoffe, dass wir nichts verändern. Dass wir nicht anfangen, uns selbst zu zensieren. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte.
Haben Sie das jemals gemacht in Ihrem Leben, in Ihrem künstlerischen Leben?
Ich hoffe nicht, aber das sind Dinge, auch die manchmal...
Nach 9-11 nicht beispielsweise?
Nee, also ich hoffe nicht. Das sind Dinge, die fast unbewusst passieren, sozusagen. Ne? Da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich glaube, dass Meinungsfreiheit ein Geschenk ist. Also ich nehme das wirklich als Geschenk von den Generationen vor uns, und sehe das als Pflicht, dieses Geschenk einfach mal weiterzugeben. Und wenn man sagt, ja, aber Meinungsfreiheit, ja, alles gut, aber über das lieber nicht, gerade im Moment nicht, weil und etc., dann wird es gefährlich. Gleichzeitig geht es nicht darum, Leute zu provozieren, Leute zu verletzen und so. Das auf keinen Fall. Aber das ist kompliziert als Debatte, weil wenn es heißt, ich darf bestimmte Dinge nicht sagen, weil das jemand verletzen würde. Ich meine, das Verletzen der religiöse Gefühle. Klar, macht soll man nicht machen, aber es ist kein Argument, weil dann kann man jede Debatte damit beenden.
Das ist klar. Auf der anderen Seite gibt es schon Fälle, wo man oder eine Gesellschaft oder eine Regierung reagiert hat. Also Beispiel USA, da wird ein Film zurückgezogen, weil sich ein nordkoreanischer Diktator beleidigt fühlt. Oder Sie haben mir gerade, als die Musik lief, gesagt, dieser wunderbare Timbuktu-Film über den IS. Terror wird nicht überall in Frankreich gezeigt.
In Frankreich gibt es eine Stadt, die Timbuktu rausgenommen hat, aus Angst, dass irgendwas passieren würde, sozusagen. Das ist der Beginn von Dingen, wo man denkt, nee, Moment, das dürfen wir nicht. Klar, es gibt Ängste und etc., aber wir müssen alle zusammenstehen und wir müssen einfach mal sagen, dass diese Meinungsfreiheit ist eigentlich ein Wert, den wir jetzt verteidigen müssen. Das ist ganz wichtig.
Verzeihen Sie, auch eine Abwägung Geschichte dann für die Polizei beispielsweise, wenn Terrorwarnungen und Anschlagswarnungen vorliegen, dann möglicherweise etwas zu verbieten, um Schlimmeres zu verhindern.
Ich weiß es nicht. Also das diese Pegida-Demo zum Beispiel. Also ich finde ich, fängt Meinungsfreiheit interessant zu sein, weil Pegida finde ich ganz schlimm. Aber ich bin sehr dafür, dass die demonstrieren dürfen. Ich hoffe, dass immer weniger Leute dahin gehen, weil Deutschland hat das nicht verdient. Das kann doch nicht sein, dass eine reife Gesellschaft wie Deutschland, dass wo so viel Respekt herrscht, dass diese Falle von Hass, gerade in Deutschland, jetzt, das kann ich mir, eigentlich hätte ich nie gedacht, und jetzt, wo es passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es anhält. Also vielleicht, das habt ihr echt nicht verdient. Aber trotz alledem finde ich total wichtig, dass diejenigen, die sowas machen wollen, es dürfen. Das ist Meinungsfreiheit.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Alphonse, der 1967 in Paris als Emmanuel Peter Falvy auf die Welt gekommen ist.
Richtig.
Stimmt.
Sie so. Haben alle Informationen.
Und der ein beinahe frühkindliches Interesse gehabt hat am Radio.
Mit sechs habe ich vom Weihnachtsmann ein Geschenk bekommen. Das war ein kleiner Kassettenrekorder mit einem Mikrofon. Noch kein Puschelmikrofon, aber ein Mikrofon.
Und
ich glaube, 2 Stunden später hatte ich schon meine erste Radioreportage. Ich habe die in der Familie dann interviewt. Und das hat mich nie losgelassen, diese Leidenschaft mit Mikrofon tatsächlich. In der Schule mussten wir dann viele Vorträge machen in Frankreich. Und das habe ich immer mit meinem kleinen Kassettenrekorder gemacht. Ich habe zum Beispiel im Pariser Metro einen Vortrag gemacht. Ich habe geklopft an der Fahrerkabine und ich habe gesagt, darf ich mitfahren? Und der Typ, damals ging sowas, ne? Der Typ hat gesagt, ja, kein Problem, komm mal rein, kleiner Junge. Und ich habe zweimal die Linie, dann bin ich mitgefahren und ich habe den Typ interviewt. Das war mein Vortrag.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie dann, da waren Sie vermutlich ein bisschen älter, auf irgendeinem Pariser Dachboden ein Privatradio aufgemacht haben?
Ja, ein Piratenradio, genau. Ich war 14 mit 2 Kumpel. Der eine kannte sich gut in Elektronik und der hatte so ein kleines, weil damals war total verboten, ne, in Frankreich, das war nur staatlich Radio, und wir haben gesagt, komm, wir machen das, und der eine kannte sich in Elektronik aus, der andere hatten viele Platten, und ich hatte die Leidenschaft, ja genau, und ich habe moderiert, immer nach der Schule, immer, das Prinzip war, das ist Radio, wenn wir Bock haben, das ist Radio Gulliver, weil wir so groß waren, eigentlich so klein, und wir waren im Dachboden, und dann haben wir illegalerweise gesendet, bis die Polizei uns gesagt haben, Jungs, ihr seid ganz nett, aber so geht's nicht.
Hat es überhaupt irgendeinen Menschen in Paris gegeben, der dieses Radioprogramm gehört hat?
Ja, also nicht nur ein Mensch, sondern die ganze Nachbarschaft hat uns zugehört. Auch eben das Polizeirevier, das war das Problem. Die sind einmal gekommen zur Warnung und haben gesagt, das geht nicht, weil das stört unser Polizeifunk. Wir haben gesagt, okay, wir hören auf, haben natürlich nicht aufgehört. Und das zweite Mal sind die gekommen mit so richtig, also Stöcke und so, und haben alles kaputt gemacht. So geht das in Frankreich.
Okay.
Die haben alles kaputt gemacht, und am Ende haben die gesagt, ihr seid aber gute Jungs und wir werden eurer Eltern nichts sagen.
Das war aber die Hardcore-Erziehung durch die französische Polizei.
Ja, genau. Und das war das Ende von unserem kleinen Piratenradio. Ja.
Und für Sie stand damit fest, Frankreich ist für mich nicht mehr das Land der Zukunft, sondern das Land der Vergangenheit. Ich gehe nach Deutschland und mache dort Karriere.
Nee, damals noch nicht. Damals habe ich einfach nur ein weiteres Radio gemacht und hier und da. Deutschland kam, als ich meinen Militärdienst machen musste und natürlich nicht wollte. Und dann gab es einen Ersatzdienstmöglichkeit, die sehr selten war. Man durfte in einer französischen Firma im Ausland arbeiten. Mhm. Und ich habe einen Fernsehsender gefunden, Canal Plus, der damals Premiere in Deutschland mit aufgebaut hat und der mich deshalb nach Deutschland geschickt hat, um Militär beim Fernsehen zu machen. Ja, also, das hat keiner verstanden, ich bis heute auch noch nicht, aber das war ein super Militärdienst. Ich habe im Fernsehen meinen Militärdienst gemacht.
Also eine schönere Form, um den französischen Militärdienst letztlich rumzukommen und sich sozusagen die eigene Karriere aufzubauen, gibt es ja eigentlich nicht.
Ich habe viel Glück im Leben. Ich bin sehr dankbar dafür, ja.
Ja. Deutschland ist dann ein Land geworden, wo Sie sich relativ schnell wohlgefühlt haben, auch mit der Perspektive hier zu bleiben?
Ja, es gibt keinen Plan. Bis heute gibt es keinen Plan. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange in Deutschland bleibe. Mittlerweile, also in diesem Jahr, ich glaube im Mai, werde ich das erreichen, dass ich die Hälfte meines Lebens in Deutschland und die Hälfte in Frankreich gelebt habe. Ich bin einfach gerne in Deutschland und mehr Pläne gibt es nicht.
Wenn Sie sich jetzt hier und heute entscheiden müssen, entweder in Hamburg bleiben oder zurückgehen nach Paris, was würden Sie machen?
Ich bleibe in Hamburg, das ist ganz klar.
Sie haben, Herr Peter Falvy, sagt das eigentlich irgendein Mensch?
Das sagt niemand, ich werde immer Alphonse genannt, und das reicht auch.
Die Kunstfigur Alphonse, also dieser etwas trottelige Franzose, der mit seinem Puschel-Mikro und mit seiner DDR-Trainingsjacke in Orange auf deutsche Straßen geht und deutsche Passanten zum Reden bringt.
Genau, und der will einfach wissen, wie Deutschland funktioniert. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Beschäftigung, die ich seit vielen Jahren mache und die ich auch sehr liebe.
Mit Fragen wie, wären Sie lieber schwul oder Politiker?
Genau. Oder was ist fauler, der Arbeitslose oder der Ausländer? Also so, davon gibt es viele, ja, das stimmt.
Oder wenn Schornsteinfeger Glück bringen, warum bilden wir dann nicht alle Arbeitslose zu Schornsteinfegern aus? Wobei ich finde, diese Frage hat schon fast eine philosophische Qualität.
Ja, es gibt viele, die philosophische Qualitäten haben. Zum Beispiel, Wolle kratzt, macht das die Schafe nicht verrückt?
Auch nicht schlecht.
Ja.
Und die Reaktion, können Sie sich die im Einzelfall noch merken? Ist das irgendwie abgespeichert bei Ihnen?
Einige ja, andere nicht. Aber dafür gibt es mein Bühnenprogramm, wo ich immer mal ein paar Filme wieder zeige. Und dann gibt es die Leute, die lachen. Und ich kann mich erinnern, stimmt, das habe ich auch noch gehört als Antwort.
Ja. Okay, auf Tour sind Sie dann in der ab der kommenden Woche dann auch wieder.
Ja.
Wie war es Donnerstag, Freitag, nächste Woche in Stuttgart?
Donnerstag, Freitag, Samstag sogar. Donnerstag, ich glaube, Freitag, Samstag ist mittlerweile ausverkauft oder so gut wie. Genau, ich bin im Theaterhaus nächste Woche. Genau, Donnerstag, Freitag, Samstag.
In Stuttgart. Ja. Mit dem Programm Wiedersehen macht Freunde.
Genau.
Damit sind wir wieder beim Piratensender.
Ja, genau. Das ist die Geschichte. Also wie immer, bei meinen Programmen gibt es viel zu lachen und auch was für das Herz. Und das ist in dem Fall eine Geschichte von drei kleinen Kindern, die in Paris zusammen groß geworden sind, weil die dicke Kumpel waren, unter anderem ein Piratenradio zusammen gemacht haben, auch viel Fußball gespielt haben und zufällig ein Clochard kennengelernt haben, ein Obdachloser, der auch ein Philosoph war und der uns ganz, ganz viele Lebensweisheiten beigebracht hat, aber mehr so nebensächlich. Alle dachten, dieser Typ ist sehr, sehr gefährlich und das stimmte nicht, das war ein toller Typ.
Das hatte ja den realen Hintergrund damals. Als Sie Jugendlicher waren, haben Sie mit diesen zwei Kumpels privat Piratenradio gemacht, bis die Polizei dieses Piratenradio kurz und klein gehauen hat.
Ja, genau.
Dann ist jeder seiner Wege gegangen. Was ist aus den beiden Kumpels geworden?
Also der eine macht mittlerweile Politik in Paris, der andere ist Philosophielehrer, übrigens tatsächlich geworden. Also jeder hat einfach mal seinen Weg gemacht. Wir haben uns 20 Jahre lang gar nicht mehr gesehen und vor kurzem, weil wir einen Termin hatten, wir hatten gesagt, wir sehen uns in 20 Jahren wieder. Da gab es einen fester Termin und alle drei sind erschienen und wir haben uns tatsächlich wieder gesehen nach 20 Jahren.
Wie war das?
Das war super. Das war mit Angst gebunden natürlich, weil wir dachten, also ich zumindest kann für mich sagen, sind wir noch Kumpel? Wer weiß, nach 20 Jahren ist so viel passiert. Das war genial. Das war so genial, dass ich daraus eben eine Geschichte geschrieben habe und ein Bühnenprogramm, was ich jetzt nächste Woche in Stuttgart spiele, geschrieben habe.
War das so, dass man nach 2 Minuten an dem Punkt wieder war, wo man vor 20 Jahren aufgehört hat?
Fast. Es gab einen Moment aus Angst und wo wir eher geschwiegen haben und dann gab es tatsächlich einen Klick und dann sind wir auf einmal wieder Kinder geworden. Das war sehr schön.
Mit Ihrer Arbeit als Reporter Alphonse schaffen Sie es immer wieder, sozusagen fast intime Einblicke zu gewinnen in die Welt und in das Leben der Deutschen. Alphonse, dem Mann mit der orangefarbenen Trainingsjacke aus der früheren DDR, die es, glaube ich, nur in einfacher Ausfertigung gibt.
Ja, wahrscheinlich gibt es die irgendwo in einem Dachboden, aber ich habe die noch nicht erkannt, noch nicht gefunden. Deshalb gibt es bei mir die nur einmal. Die ist auch tatsächlich aus DD-Ron. Das war das Nylon von der DDR.
Und
ich muss sagen, das hält total gut, weil die Jacke ist wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, 35, 40 Jahre alt und dieses DD-Ron hält noch.
Ist die angenehm zu tragen?
Die ist sehr angenehm zu tragen, doch. Ja. Das ist also, ja, es gibt auch ein paar Vorurteile, die man revidieren soll.
Puschelmikro gibt es auch schon lange, wobei das Puschelmikro, dieses Monsterteil da, ja, das Baguette-Mikro abgelöst hat.
Ja, das stimmt. Ja, viel früher hatte ich noch ein Baguette in der Hand und das war sehr unpraktisch. Und dann kam irgendwann die Jacke und das Puschelmikrofon dazu.
Okay. Wir wollten über die Nacktwanderer sprechen, also über diese Nudisten, die auch die Umwelt irgendwie dran teilhaben
wollen,
wie schön es ist, wenn man keine Kleider anhat. Wie haben Sie die erlebt?
Das war sehr seltsam. Ich wusste, es gibt Nacktwanderer und ich habe 2 Jahre gebraucht, um die endlich mal, also ich habe die kontaktiert und die wollten nicht, dann eine andere Gruppe. Und nach 2 Jahren habe ich endlich mal eine Gruppe gefunden, die gesagt hat, okay, du darfst. Und dann bin ich mit dabei gewesen und habe einen wunderbaren Film als Alphonse, ja klar. Ich blieb aber angezogen, keine Angst. Dieser Film werde ich übrigens nächste Woche tatsächlich in Stuttgart im Theaterhaus zeigen. Weil wenn ich auf der Bühne bin, dann bringe ich immer eine kleine Leinwand mit und so als Bonus einfach mal hier und da einen Film dann zeige. Den werde ich zeigen. Da werden Sie auch sehen, dass Nacktwandern, weil das war eine der Bedingungen. Die haben gesagt, du darfst es filmen, aber du musst immer betonen, dass Nacktwandern hat nichts mit Erotik zu tun. Das war für die total wichtig.
Was waren das für Leute, die da nackt gewandert
sind? Das waren Leute, die tatsächlich nicht erotisch waren, sagen wir mal so. Also insofern, Nacktwandern hat tatsächlich nichts mit Erotik zu tun.
Und warum wandern die nackt?
Weil die finden das toll, weil das ist die Natur. Die haben Schuhe an und das fand ich auch so toll, dass sie sagen, ja, das ist zurück an die Natur. Und wissen Sie, was die in der Hand hatten? Ein Navi. Und das fand ich dann, also dann wunderschön. Und sowas gibt es nur in Deutschland. Deshalb lebe ich so gerne in Deutschland. Ihr seid offen, ihr seid verrückt, ihr seid viel lustiger, als was ihr denkt, lieber Deutsche.
Gestatten Sie die durch und durch deutsche Frage, darf man in Deutschland überhaupt nackt wandern? Ist das erlaubt?
Es ist erlaubt, sonst würde ein Deutscher das nicht machen. Es wird immer mal Gesetze erstmal genau angeguckt und es ist erlaubt. Der Chef von dieser Gruppe hat mir auch genau den Artikel zitiert, den ich natürlich gleich vergessen habe. Aber es ist erlaubt, man darf das machen, auf ganz normale Wege. Das heißt, es kann sein, wenn Sie mal mit Ihren Kindern im Wald wandern, dass Sie so eine Gruppe einfach mal sehen von Nacktwanderern. Und das ist alles gut. Sie müssen nichts machen.
Die kommen sich nicht komisch dabei vor, weil jeder, der die sieht, guckt doch wenigstens etwas irritiert.
Ja, sehr. Das fand ich auch so toll, genau. Die haben damit gar kein Problem. Die wandern übrigens jetzt im Moment wahrscheinlich nicht. Es ist viel zu kalt. Aber ab dem Moment, wo es wieder warm ist, kann man die einfach mal finden in Wäldern in Deutschland. Und die wandern und fand es toll. Und ab und zu gibt es mal eine kleine Pause. Und dann sitzt man auf einem Ast und isst sein Sandwich. Wenn es mal regnet, haben die einen kleinen Regenschirm. Und so. Das ist einfach mal so wie Wandern, aber eben nackt.
Okay. Apropos Wandern, vermutlich unnackt. Sie machen was ganz Spannendes. Sie gehen in die Berge.
Ja.
Es gibt ein schönes Gebirgsmassiv oberhalb von Nizza, ja, wo man eine Woche lang unterwegs sein kann, ohne einen Menschen zu treffen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Alphonse, Kabarettist, wohnhaft in Hamburg, ein Freund der Nacktwanderer. Und ansonsten jemand, der selbst gerne in die Berge geht, ja, alleine, mit Schuhen und mit richtiger Bekleidung.
Mit Klamotten, ja genau. Also ich mache keine Nacktwandern. Also Wandern ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Und wenn ich es mache, mache ich es auch richtig. Das heißt, ich nehme ein Zelt, ich nehme Kosmonautenessen, also so diese Nahrung, die nicht so viel wiegt und was man einfach mal mitnehmen kann. Und dann bin ich mal 5, 6, 7 Tage ganz allein. Und am liebsten wirklich komplett weg von der Zivilisation. Und
wo gehen Sie da genau hin?
Also ein bisschen überall, aber in Frankreich geht das sehr gut, weil es gibt viele Teile von Frankreich, die komplett unbewohnt sind, komplett weg von der Zivilisation tatsächlich. Hinter Nizza zum Beispiel gibt es da in den Alpen ein Territorium, was ich gut kenne, wo ich wirklich nur mit Tieren sein kann, 7 Tage lang.
Wie bitte? Die Seealpen?
Ja, genau, das sind die Seealpen. Das ist wunderschön, da gibt es viele Tiere, sonst niemand, nur die Natur. Wenn man das macht, ist es extrem anstrengend, weil ich habe einen sehr schweren Rucksack, den ich die ganze Zeit dann einfach mal mittrage. Man schläft auch wenig, weil man hat Angst, in der Nacht gibt es da immer Geräusche, wo man denkt, was war denn das? Und etc. Aber man kommt sehr zu sich. Ich mache das auch in Deutschland, aber in Deutschland habe ich immer mal das Problem, wenn ich auf der Karte mir einen Berg aussuche und wandere da und so. Ich finde immer, die Wege sind immer so breit und so gut gepflegt und so, dass man nie das Gefühl hat, man ist Abenteurer, sondern man hat das Gefühl, das war in Bayern, da hatte ich einen Weg, der war sehr wild und so. Ich habe gedacht, wow, ich habe die Illusion, ich wusste, das stimmt nicht, aber ich habe die Illusion, ich bin der erste Mensch, der da ist. Und als ich auf dem Gipfel ankam, was gab es da? Eine Bank. Das nimmt alle Illusionen weg einfach.
Okay. Ansonsten sind Sie jemand, der viel arbeitet. Sie haben mir vorhin, als die Musik lief, gesagt, Sie arbeiten eigentlich so viel, dass Sie jetzt beschlossen haben, ein bisschen zu reduzieren, wobei die Nummer ja immer besser ist als andersrum, wenn man als Künstler da sitzt und die Aufträge kommen nicht.
Ja, genau. Ich habe viel zu tun. Ich bin viel auf Tournee. Ich mache noch viel Fernsehen und das ist auch gut und ich liebe das. Und es geht darum, einfach die richtige Dosis zu finden. Ne? Also immer noch Inspiration zu haben und sich nicht so und trotzdem gibt's Theater, die sagen, ja, wann kommst du zu uns und etc. Ja. Und ich möchte nicht sagen, nee, jetzt keine Zeit. Also die Balance muss ich einfach mal finden. Ich liebe das, mein Publikum zu treffen. Das kann ich einfach nicht weglassen. Ich kann nicht sagen, nee, ich bin müde oder so. Ja, natürlich, ich komme und dann gebe ich alles. Die richtige Dosis muss man finden.
Würden Sie sagen, mit dieser Kunstfigur Alphonse haben Sie sozusagen Ihre Lebensnische gefunden?
Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat Alphonse die gefunden und ich mache einfach nur mit, das weiß ich nicht. Das ist sehr mysteriös für mich. Das ist an dem Moment, an dem Tag, wo ich diese Jacke gefunden habe, hat sich mein Leben verändert. Das ist wirklich so gewesen und ich hatte keine Ahnung davon, das kann ich im Nachhinein einfach mal sagen. Ich finde das mysteriös und gleichzeitig auch wunderschön und ich mache einfach meinen Weg und gucke sehr gespannt, wo der Weg hingeht. Ich weiß selber noch nicht.
Gut, und eins wissen wir, dieser Weg in nächster Zukunft, sprich in der nächsten Woche, führt Sie nach Stuttgart. Drei Auftritte, Donnerstag, Freitag, Samstag nächster Woche in Stuttgart.
Genau, im Theaterhaus. Genau, und ich freue mich wieder, die Stuttgarter zu sehen, weil das ist immer ein Genuss. Tolles Publikum immer.
Ja, das sagt der Künstler aber in jeder Stadt, oder?
Nee, also ich sag's in jeder Stadt, aber ich denke es nicht in jeder Stadt. Und in Stuttgart denke ich es wirklich.
Sie denken
sozusagen. Mit euren Kämpfen nur so, ihr seid ein bisschen französisch. Wir sind der gleichen Familie, ich bin mir sicher. Das kann nicht anders sein.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Alphonse.
Eins gehört.